Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Es reicht schon ein improvisierter Sprengsatz. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, finden Sie nicht. Ich darf jetzt nur nicht zu viel aus dem Nähkästchen sprechen.
Die Luftsicherheit ist nach wie vor eine staatliche Aufgabe, aber die Umsetzung dieser Aufgaben hat man privaten Unternehmen gegeben.
Diese hohe Fluktuation bedeutet auch eine Sicherheitsgefahr, weil die Menschen verlassen das Unternehmen, nehmen auch das Wissen natürlich mit. Und heute in der Internetwelt kann man das ja alles verbreiten und das ist die Gefahr.
Wir befinden uns in einem schwierigen Spannungsverhältnis zwischen Kosten auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Und wir als Bundesministerium des Innern sind natürlich immer auf der Seite der Sicherheit. Die Luftfahrtunternehmen sagen, das ist alles zu teuer.
Da gibt es Missstände bei der Kontrolle. Und was da aber für Missstände es gibt, das ist Verschlusssache.
Die entsprechenden Stellen werden die Konsequenzen schon daraus ziehen dann ja nur. Das ist ja nur die Frage, ob ich das jetzt über die Presse dann mitteilen muss.
Hi. Flüssigkeiten dabei?
Nee.
Elektronik?
Ja.
Bombensicher? Ein Feature über mangelhafte Kontrollen an deutschen Flughäfen. Von Achim Muhr.
Hochbetrieb am Flughafen. Im Sekundentakt durchlaufen Passagiere und Gepäckstücke die Kontrollstelle. Passagiere müssen durch einen Körperscanner, Gepäckstücke werden durchleuchtet. Gesetzlich zuständig für die Fluggastkontrollen ist eigentlich die Bundespolizei. Doch laut Luftsicherheitsgesetz kann die Wahrnehmung der Sicherheitsmaßnahmen geeigneten Personen übertragen werden. Inzwischen stehen an fast allen Körper- und Gepäckscannern die Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste. An deutschen Flughäfen arbeiten rund 20.000 privat beschäftigte Security-Kräfte und nur etwa 5.500 Bundespolizisten, von denen ein Teil die Sicherheitskontrollen beaufsichtigt. Tester der Europäischen Union und der Bundespolizei schmuggeln immer wieder Waffen- und Bombenbauteile durch Passagierkontrollen an deutschen Flughäfen. Wiederholt berichteten Medien wie die ARD und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über katastrophale Testergebnisse an Flughäfen wie Köln, Frankfurt und Düsseldorf. Auch ein vertraulicher Bericht der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, EASA, kritisiert deutsche Behörden. Sie hätten allein im Jahr 2015 in mehr als 15 sensiblen Bereichen versäumt, EU-Vorschriften zur Luftsicherheit einzuhalten oder durchzusetzen, wie die EASA-Pressestelle bestätigt. Sind Reisende an deutschen Flughäfen noch sicher? Die Arbeit der EU-Tester sei Verschlusssache, schreibt die Europäische Kommission aus Brüssel. Am Flughafen München ist man zuerst bereit, einen Journalisten zu Kontrollen mitzunehmen, aber dann untersagt das Luftfahrtbundesamt den Reporterbesuch. Auch die Bundespolizei verweigert ein Gespräch mit einem der Flughafentester. Da meldet sich beim Hessischen Rundfunk ein Informant, der behauptet, jeder x-beliebige Passagier könne mit verbotenen Gegenständen durch die Kontrollen gehen. Das Risiko, dabei entdeckt zu werden, sei gering, behauptet er. Der Informant ist ein Vielflieger, der vor Missständen warnen möchte. Und er untermauert seine Behauptungen mit Berichten, Gesprächsprotokollen und Fotos, die den Ablauf der Kontrollen genau dokumentieren. Wir haben seine Berichte von verschiedenen Flughäfen nachsprechen lassen. Hier seine Aufzeichnungen vom Flughafen Köln-Bonn.
Nächste Station, Köln-Bonn-Flughafen.
In meinem Handgepäck steckt ein Multifunktionsmesser aus Edelstahl. Die 12 ausklappbaren Klingen, Sägen, Haken und Scheren sind spitz, scharf, können schwere Verletzungen hervorrufen und sind deshalb in den Sicherheitsbereichen von Flughäfen und in Flugzeugen untersagt. Drei der Klingen sind außerdem mehr als 6 cm lang, was ebenfalls verboten ist.
So steht es in der EU-Verordnung 185/2010 zu gemeinsamen Grundstandards in der Luftsicherheit.
Als ich am Kölner Flughafen aus der S-Bahn steige, bin ich nervös. Denn ich habe noch nie versucht, einen verbotenen Gegenstand bewusst in ein Flugzeug zu schmuggeln. Das Messer liegt in meinem vollgepackten Rucksack zwischen Wäschestücken. Plumper geht es kaum, denke ich, während ich zur Fluggastkontrolle gehe. Dort ist gerade nicht viel los. Vor mir steht nur ein einziger anderer Fluggast, der umständlich in seiner Tasche kramt. An den Scannern für Passagiere und Handgepäck warten Kontrolleure in dunkelblauen Hosen und blau-weiß gestreiften Hemden, auf deren Ärmeln das Logo der Firma Kötter zu erkennen ist.
Kötter Security ist die Nummer 2 unter den privaten Sicherheitsdienstleistern in Deutschland. Laut Branchendienst Lünendonk macht das Unternehmen einen Jahresumsatz von knapp 420 Millionen Euro.
Die Kötter-Angestellten winken mich heran und mein Rucksack wandert auf das Gepäckband. Einer der Kontrolleure sitzt direkt vor dem Monitor, der die Röntgenbilder vom Gepäck zeigt. Aber dort schaut er gar nicht hin, sondern nach oben zu einem stehenden Kollegen. Die beiden plaudern angeregt. Als mein Rucksack im Röntgenkasten verschwindet, stoppt der sitzende Mitarbeiter das Gepäckband. Wirft einen kurzen Blick auf das eingefrorene Röntgenbild von meinem Handgepäck und wendet sich dann wieder seinem Kollegen zu. Während ich aus dem Körperscanner komme, läuft mein Rucksack weiter. Ich nehme ihn vom Band und schaue mich noch einmal um. Aber niemand interessiert sich mehr für mein Handgepäck. So einfach hatte ich es mir nicht vorgestellt, eine verbotene Waffe in den Sicherheitsbereich des Flughafens Köln zu schmuggeln. Ob eine Metallpistole aufgefallen wäre?
Der Kölner Flughafen schreibt auf seiner Webseite:
Für die Luftsicherheitskontrolle am Köln-Bonn Airport ist die Bundespolizei verantwortlich. Durchgeführt wird sie von speziell dafür ausgebildetem Personal eines Sicherheitsdienstleisters.
Auf der zentralen Webseite der Bundespolizei ist von Kontrollkräften die Rede. Und Fotos zeigen Männer und Frauen in einheitlichen Uniformen, die an die Dienstkleidung von Polizei und Zoll erinnern, allerdings ohne Hoheits- oder Firmenabzeichen. An manchen Flughäfen tragen private Security-Kräfte Plaketten, auf denen großgedruckt Bundespolizei steht. Nur wer nah herantritt und auch das Kleingedruckte liest, entziffert den kompletten Hinweis: im Auftrag der Bundespolizei. Das Wechselspiel zwischen dem staatlichen Exekutivorgan und diversen privaten Sicherheitsdienstleistern ist manchem ein Dorn im Auge. Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, meint:
Der Bürger wird ein Stück weit im Unklaren gelassen. Man könnte meinen, es sind Beschäftigte der Bundespolizei. Ich glaube, auch weit verbreitet ist, dass man annimmt, dass es Beamte sind, die diese Durchsuchung vornehmen. Das halte ich für besonders bedauerlich, dass wir dann als Bundespolizei verantwortlich gemacht werden, wir aber diese Verantwortung nicht im vollen Umfang ausführen können, sondern wir dann höchstens bei der nächsten Ausschreibung darauf zu achten haben, das Unternehmen war nicht zuverlässig oder das Unternehmen hat eben unzuverlässige Mitarbeiter eingestellt. Natürlich kann das dazu führen im Extremfall, dass man dieses Vertragsverhältnis verändert oder beendet sogar.
Doch ein solcher Extremfall wurde bisher anscheinend nirgendwo gesehen. Als im Dezember 2014 die amtlichen Tester der EU rund die Hälfte ihrer gefährlichen Gegenstände durch Kontrollen in Frankfurt brachten, wurde das verantwortliche Privatunternehmen keineswegs gefeuert. Ähnliche Testresultate der Bundespolizei gab es am Flughafen Düsseldorf. 2016 hatten dann wieder EU-Kontrolleure am Flughafen Köln bei einem unangekündigten Test die Hälfte ihrer verbotenen Gegenstände durchgebracht. Bei daraufhin folgenden angekündigten Tests in Köln wurden dann sogar 9 von 12 Gegenständen nicht erkannt, wie betroffenes Sicherheitspersonal der Gewerkschaft Verdi unwidersprochen berichtete. Kündigungen blieben überall aus. Politisch verantwortlich für die Fluggastkontrollen ist das Bundesinnenministerium. Das verweigert zwar klare eigene Stellungnahmen zu Testergebnissen, ist aber zu einem Interview bereit. Ansprechpartner ist Staatssekretär Ole Schröder. Sein Büro liegt an der Berliner Wilhelmstraße. Zum Gespräch erscheint er mit 3 Mitarbeitern.
Und wie beurteilen Sie in dem Zusammenhang die jüngsten EU-Audits und deren Ergebnisse? Also gerade in meiner Heimatstadt Köln war es halt so, dass unangekündigt 6 von 12 Gegenständen durchgingen und bei angekündigten Kontrollen 9 von 12 Gegenständen. Muss man da nicht sagen, okay, also gerade wenn man die EU-Maßstäbe ansetzt, ist ja da wohl einiges schiefgegangen.
Absolut, das ist natürlich nicht befriedigend. Das wird aufgearbeitet und Da sind wir als im Ministerium diejenigen, die immer wieder sagen, das muss besser werden, das ist inakzeptabel, die Menschen stehen Schlange, um mehr Sicherheit auch zu bekommen. Und es ist niemandem zu erklären, dass jemand dann lange in der Schlange steht und am Ende das Gefühl besteht, die Sicherheitskontrollen bringen ja ohnehin nichts. Und deshalb ist es wichtig, dass wir durch technische Maßnahmen, durch bessere Schulung auch mehr Sicherheit erhalten.
Mitarbeiter von dem privaten Sicherheitsunternehmen Körter Security erzählten einem Gewerkschafter von ihrer Nachschulung. Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi betreut die Luftsicherheitsassistenten am Kölner Flughafen.
Im Nachhinein kriegt man das ja mit, was denn da gewesen war in diesen Taschen und was man hätte erkennen sollen. Aha, das wäre eine Sprengstofffolie gewesen, die man hätte erkennen müssen. Man hat sie leider nicht erkannt. Die Beschäftigten, die sagen dann, wir wurden dann rausgezogen aus einem laufenden Betrieb auf eine Nebenspur, um an einem präparierten Testkoffer nochmal die Bilder uns anzugucken. Und da wurde denen gezeigt, ne, das wäre zum Beispiel ein gefährlicher Gegenstand. Aber das ist alles so zwischen Tür und Angel und in einem Zeitraum von einer halben Stunde, einer Stunde. Wir mussten feststellen, dass sogar in einem Nachtdienst, wo die von 21 bis 4 Uhr morgens arbeiten, ab 4 Uhr wurden sie rausgeholt und dann in eine Schulung nochmal gebracht. Das ist so eher Crashkurs. Das hat mit einer nachhaltigen Schulung wenig zu tun.
Darauf angeschrieben teilt das Unternehmen Körter Aviation Security kurz mit:
Die Sicherheit an den Flughäfen Köln, Bonn und Düsseldorf ist ausdrücklich gewährleistet und wird auch durch unseren Auftraggeber Bundespolizei permanent kontrolliert.
Auch die Vorhaltungen zu den Nachschulungen seien unzutreffend.
Flughafen Köln. Nach der Kontrolle stehe ich mit meinem verbotenen Messer voller Klingen und Sägen im Sicherheitsbereich. Ich muss mich beeilen. Bald startet mein Flug und nur eine Stunde später werde ich im Flughafen Berlin-Tegel ankommen. Damit man mir glaubt, dokumentiere ich, dass es mir gelungen ist, die Waffe unerkannt durch die Kontrolle zu bringen. Ich stelle daher meinen Rucksack ab, wühle darin nach dem Messer und stecke es schnell in die Hosentasche. In der Abflughalle herrscht Hochbetrieb. Nur zwei abgelegene Flugsteige stehen leer. Dort hole ich das Messer heraus, klappe einige Klingen auf und fotografiere sie. Ich sehe keine Überwachungskameras und hoffe, dass mir auch sonst niemand zuschaut. Auf meinen Fotos sind auch die Flugsteige und die Kontrollstelle zu erkennen. Dann wird mein Air Berlin-Flug aufgerufen. Mit dem Messer eile ich durch den Passagiertunnel in mein Flugzeug. Im Flugzeug fotografiere ich in einer Toilette das Messer neben meiner Bordkarte.
Ole Schröder vom Bundesinnenministerium sieht die Luftsicherheit in Deutschland gut aufgestellt.
Wichtig ist, dass die europarechtlich vorgegebenen Standards eingehalten werden und die sind die höchsten in der Welt. Notwendig ist vor allen Dingen eine immer fortwährende Fortbildung, dass natürlich auch auf neue Phänomene eingegangen werden können. Was ist mit dem neuen Phänomen 3D-Drucker beispielsweise? Das ist wichtig. Natürlich kann man Standards dadurch erreichen, dass man jemand einmal länger ausbildet, aber viel wichtiger ist die dauerhafte Fortbildung und die Qualitätssicherung.
Jahrzehntelang standen an vielen Kontrollpunkten Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dann wurde 2005 das aktuelle Luftsicherheitsgesetz erlassen, das die Beleihung geeigneter Personen gestattet. Seitdem lernen immer mehr Security-Unternehmen ihre eigenen Luftsicherheitsassistenten an und das innerhalb weniger Wochen, wie zum Beispiel die Gate Training GmbH in ihren Stellenanzeigen verspricht. Ole Schröder:
Wir befinden uns natürlich auch immer wieder in einem schwierigen Spannungsverhältnis zwischen Kosten auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Und wir als Bundesministerium des Innern sind natürlich immer auf der Seite der Sicherheit. Die Luftfahrtunternehmen sagen, das ist alles zu teuer. Mittlerweile bewegen wir uns in einem Kostenrahmen von 5 bis 10 Euro pro Fahrgastkontrolle.
Flüge zwischen Köln und Berlin werden ab einem Endpreis von 10 Euro angeboten. Deshalb fordern die Fluggesellschaften niedrige Sicherheitskosten. Allen voran die Billiglinie Ryanair, die beispielsweise 10-mal täglich zwischen Köln und Berlin fliegt. Wer Ryanair-Chef Michael O'Leary mit hohen Gebühren kommt, wird von ihm mit der Höchststrafe bedroht: Umzug an einen anderen Flughafen. Da mag es verlockend erscheinen, private Sicherheitskräfte ins Rennen zu schicken. Staatssekretär Schröder möchte dabei Grenzen beachtet wissen.
Verantwortlich ist ja zunächst einmal der Staat für die Sicherheit. Und nun ist die Frage, ob man eben eine spezifische Kontrolle in dieser gesamten Sicherheitskette durch private Sicherheitsunternehmen durchführt. Und da ist der ganz klare Konsens in Deutschland, dass man diesen Bereich durch private Sicherheitsunternehmen durchführen kann, weil wir der Auffassung sind, dass die Standards auch mit denen eingehalten werden können und dass gleichzeitig darauf geachtet werden kann, dass die Bundesrepublik Deutschland als Standort für Luftsicherheit weiterhin attraktiv ist.
Eine Durchsage, bitten Sie zum Check-in-Schalter D90.
Gleich fliege ich von Berlin zurück nach Köln und versuche wieder, mein Messer mitzunehmen. Der Flughafen Tegel ist schon am frühen Morgen überfüllt. Kein Wunder. Die Terminals und ihre Kontrollbereiche wurden auf den Verkehr der 1960er Jahre ausgelegt. Jedes Gate verfügt über eine eigene Kontrollstelle, mitsamt Personal, Gepäckscanner und einem alten Metalldetektor. Im Gegensatz zu modernen Flughäfen wie Köln, wo alle Passagiere zuerst an zentralen Kontrollstellen untersucht und erst dann weiter zu ihren einzelnen Flugsteigen geschickt werden. An den Metalldetektoren in Tegel warten Kontrolleure der Securitas GmbH.
Securitas sieht sich als größter Anbieter professioneller Sicherheitslösungen in Deutschland. Der Platzhirsch unter den deutschen Sicherheitsdienstleistern erwirtschaftete 2015 nach Angaben des Branchendienstes Lünendonk einen Umsatz von 720 Millionen Euro, ein Zuwachs von 8% gegenüber dem Vorjahr.
Während ich in der Warteschlange vor meinem Gate stehe, lese ich auf der Securitas-Webseite, dass das Unternehmen neue Luftsicherheitsassistenten für seine effektiven und effizienten Sicherheits- und Servicedienstleistungen hier in Tegel sucht. Die Aufmerksamkeit gehöre zu den wichtigen Bestandteilen der täglichen Arbeit. Als ich durch den Metalldetektor gehe, ertönt ein Signal. Ich muss meine Schuhe ausziehen und durch den Gepäckscanner laufen lassen, weil die Schnürsenkelösen aus Metall sind. Zugleich nimmt eine Securitas-Dame meinen Rucksack vom Band und legt ihn zur Nachkontrolle auf einen Tisch. Adieu, Messer, denke ich.
Hallo, Ihr Rucksack?
Ja.
Haben Sie da noch eine Creme drin? Flüssigkeiten, sowas Längliches? Machen Sie mal auf. Zahnpasta, Creme, Handcreme, irgendwas?
Ach so, ja, klar, Zahnpasta, hier.
Ja, die ist zu groß, zu viel drin. Die müssen Sie einmal drüben in die blaue Tonne machen.
Schade drum, aber die zu ändern.
Ist ja nicht teuer. Kaufen Sie sich für 59 Cent eine neue.
Ich schmeiße meine Zahnpastatube in die Tonne. Die Securitas-Dame nickt zufrieden. Das verbotene Messer bleibt unbemerkt und wandert mit in den überfüllten Wartesaal. Wenn ich es hier herausholen würde, könnte ich Menschen erschrecken und womöglich einen Alarm auslösen. Deshalb lasse ich es im Rucksack, lege es dort oben auf mein restliches Gepäck und fotografiere es. Im Hintergrund sind der Wartesaal und der Flugsteig zu sehen, diesmal auch die Flugzeuge auf dem Rollfeld. Dann wird mein Germanwings-Flug aufgerufen. Ohne Zahnpasta, aber mit dem Messer, fliege ich zurück nach Köln. Polizisten sehe ich während der Kontrolle nirgendwo.
Um eine Stellungnahme gebeten, teilt die Securitas Holding GmbH mit, dass sie bei Materialien wie dem beschriebenen Werkzeugtool von einer 100%igen Trefferquote ausgeht. Werkzeugtools hätten typischerweise keine Klingenlänge über 6 cm und eine markante Form, sodass die Identifikation und Feststellung der Unbedenklichkeit ohne gesonderte Nachschau, also allein durch die Auswertung des Röntgenbildes, möglich ist. Doch Fotos, die der Redaktion vorliegen, zeigen das Multifunktionsmesser unter anderem mit zwei ausgeklappten, scharf gezackten Sägemessern neben einem Lineal, das eine Messerlänge von 7 cm anzeigt. Im Bundesinnenministerium hatte Staatssekretär Schröder noch erklärt,
die privaten Sicherheitsunternehmen arbeiten selbstständig, aber natürlich muss ein Bundespolizeibeamter eingreifen, wenn er sieht, er wird nicht vernünftig kontrolliert. Das bedeutet, dass die Bundespolizei im ganz konkreten Fall natürlich auch einschreiten kann. Und mein Ansatz ist, dass die Bundespolizeibeamten auch stärker operativ tätig sind. Das klappt bei einigen Flughäfen schon ganz gut, dass die wirklich über die Schulter gucken, dass die auch sich stärker dafür verantwortlich fühlen, wenn der Umgang nicht unseren Standards entspricht.
Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft, BDSW, Harald Olschok, erklärt später, dass den Bundespolizisten eine spezifische Ausbildung an den Röntgengeräten nach seiner Erfahrung fehle.
Das ist zumindest ja das Argument, was wir die letzten Jahre immer gehört haben. Wenn es zu Streik gekommen ist, wenn also unsere privaten Sicherheitskräfte gestreikt haben, wurde ja der Druck teilweise der Airlines formuliert, na, dann setzt doch die Bundespolizisten ein. Und die Bundespolizei hat dann immer unisono gesagt, wir können unsere Beschäftigten eigentlich gar nicht einsetzen, weil die gar nicht geschult sind in dem Umgang mit dem. Dann, ja. Die Heranziehensweise der Bundespolizei ist vor allem natürlich dann, wenn sich ein Passagier weigert, zum Beispiel sein Gepäckstück aufzumachen. Also wenn es dann um hoheitlichen abgeht oder sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich öffne meinen Koffer nicht oder ist alles in Ordnung, dann ist natürlich Staat gefordert, dann ist die Bundespolizei gefordert, um eben ja, dem letzten Endes, wenn Sie so wollen, dem Gewaltmonopol Rechnung zu tragen.
Spätestens seit den Skandalen in Flüchtlingsheimen haben Sicherheitsdienstleister einen schlechten Ruf. Die Männer von der Security seien meist schlecht ausgebildet und unterbezahlt, so eine gängige Ansicht. Aber wer bei der Flugsicherheit arbeiten will, muss vorher eine amtliche Zuverlässigkeitsüberprüfung bestehen. Sicherheitsunternehmen wie Körter und Securitas sind zudem im BDSW organisiert, dessen Fachverband Aviation auf Stundenlöhne von mehr als 16 Euro verweist, plus Schichtzulagen von bis zu 100%, zum Beispiel an Feiertagen. Ein Café in Dortmund. An diesem neutralen Ort ist ein ehemaliger Luftsicherheitsassistent zu einem Interview bereit. Allerdings darf sein wirklicher Name nicht genannt werden, denn bevor er damals seine Arbeit am Flughafen Dortmund antrat, unterschrieb er die branchenübliche Verschwiegenheitserklärung. Wer nachher trotzdem plaudert, bricht Vertragsrecht und kann bestraft werden. Wir nennen ihn deshalb Florian Landers und haben die Aussagen dieses Informanten wortgetreu nachsprechen lassen.
Bei der Passagierkontrolle haben wir immer in Teams gearbeitet und im 20-Minuten-Takt die Funktionen gewechselt. Man beginnt die Schicht zum Beispiel als Einleger. Das ist der, der den Passagieren sagt, man möchte bitte den Koffer auf den Tisch legen, alles aus den Hosentaschen rausnehmen und so weiter. Nach 20 Minuten geht man weiter zum Monitor, wo man die Bilder vom Handgepäck auswertet. Von dort kommuniziert man mit der Nachkontrolle. Der Kollege dort bekommt dasselbe Röntgenbild auf seinen Monitor herübergeschickt, damit er sieht, was los ist. Der vierte Mann kontrolliert die Passagiere mit der Handsonde. Wenn was gefunden wird im Gepäck, muss der Passagier zur Nachkontrolle und die macht dann alles fertig. Bei den Funktionen wechselt man sich ab, damit die Aufmerksamkeit erhalten bleibt.
Florian Landers hat die faktische Privatisierung der Passagierkontrollen persönlich erlebt. Lange Zeit wurden am Dortmund Airport die Flugpassagiere von Angestellten im öffentlichen Dienst kontrolliert. Die Flughafen Dortmund GmbH ist bis heute im Besitz der Stadt und der Stadtwerke Dortmund geblieben. Aber 2013 schrieb die zuständige Bezirksregierung Münster den Auftrag für die Passagierkontrollen erstmals öffentlich aus. Dazu hatte sie sich verpflichtet, nachdem mehrere Airlines wegen der Luftsicherheitsgebühren geklagt hatten, wie die Pressesprecherin der Bezirksregierung Münster mitteilt. Die Flughafengesellschaft unterlag und der Auftrag wurde 2014 erstmals an die private STI, Security Training International GmbH, vergeben. Wie gesetzlich vorgeschrieben, musste das Unternehmen STI beim Betriebsübergang die alte Belegschaft übernehmen. Mit dabei der Luftsicherheitsassistent Florian Landers. Bald arbeitete er im Team mit neuen Kollegen, die von der STI GmbH frisch eingestellt worden waren.
Ich habe die Ausbildung vom Flughafen genossen damals und bin ja von STI nur übernommen worden. Aber ich hatte dann bald eine neue von STI geschulte Mitarbeiterin, die wirklich gar nichts wusste. Ich konnte die Bilder auch einfrieren, dass die auf Pause sind. Schau dir das mal bitte an. Was ist hier falsch? Da hat die gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber da war so ein Paket Raketen für Silvester drin, was total verboten ist. Manche neuen Leute waren wirklich so drauf, die haben gesagt, ich habe das nicht gelernt. Und wenn ich es nicht gelernt habe, dann muss ich es auch nicht wissen.
Dass man keine Waffen in ein Flugzeug bringen darf, scheint selbstverständlich. Doch was alles als gefährlich gilt und deshalb nicht mit an Bord darf, ist nicht so einfach zu entscheiden. Die internationalen Vorschriften für den Lufttransport gefährlicher Güter umfassen in der jüngsten Version des Luftfahrtbundesamtes stolze 16 Seiten, auf denen verbotene und erlaubte Gegenstände gelistet werden. Feuerzeuge sind sowohl im Aufgabe- als auch im Handgepäck verboten, aber am Körper dürfen sie getragen werden, sofern sie kein Benzin enthalten oder eine blaue Flamme produzieren. Nur kleine Thermometer dürfen Quecksilber enthalten, aber Größen werden nirgendwo definiert. Mitgebrachte Präparate dürfen nicht ansteckungsgefährlich sein. Luftsicherheitsassistenten müssen diese Vorschriften genau kennen und sollen sie auch bei Hochbetrieb im Flughafen sicher anwenden können. Doch zu Stoßzeiten lassen sich solche realitätsfernen Bestimmungen kaum einhalten. Denn dann schauen die angelernten Kontrollkräfte höchstens für ein paar Sekunden auf Röntgenbilder von vollgestopften Gepäckstücken und müssen sich schnell entscheiden, durchwinken oder nicht. Und durchwinken ist immer die einfachste Lösung für alle Beteiligten.
Bei einem Kollegen kann ich mich gut erinnern, das war kurz vor dem Schichtwechsel. Der hatte um 4.30 Uhr angefangen. Der hat eine Pistole nicht gesehen. Die sah man. Die hat man hundertprozentig gesehen. Das ist einfach mal zu viel Arbeit. Dann war es Sommer. Hochsommer. Das Wasser läuft eigentlich nur. Dass da die Konzentration ein bisschen schwindet. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass wir einen Mangel an Personal hatten.
Zu Landers Vorwürfen angeschrieben, teilt die STI, Security Training International GmbH, mit:
Wir setzen seit Beginn der Tätigkeit nur bestens geeignete Trainer und die bestmöglichen technischen Hilfsmittel ein. Alle Luftsicherheitsassistenten sind durch uns entsprechend den behördlichen Vorgaben geschult. Dass es Vorfälle gegeben hat, wie sie von Ihrem Informanten geschildert wurden, müssen wir vehement bestreiten. Wir sind davon überzeugt, dass es so gut wie keine Gegenstände gibt, die bei Fluggastkontrollen übersehen werden.
Und die Flughafen Dortmund GmbH antwortet, auf die im Sommer mitunter hohen Temperaturen angesprochen, es gäbe
intensive Bemühungen, um die klimatischen Verhältnisse im Terminal so verträglich wie möglich zu gestalten. Die bestehende Anlagentechnik wurde sukzessive erweitert und modifiziert. Im Jahresverlauf werden an weniger als 10 Tagen Lufttemperaturen im Raum über 30 Grad Celsius erreicht.
Meinen dritten Test mache ich am Flughafen Frankfurt. Ich habe wieder dasselbe Stahlmesser mit den 12 verbotenen Klingen dabei, aber zusätzlich ein metallfreies Keramikmesser mit einer superscharfen 8 cm langen Klinge, an der ich mich beim Einpacken geschnitten habe. Der Terminal 2 des Flughafens Frankfurt sieht bestens gerüstet aus. Im Bereich D1 bis 4 warten 9 Kontrolleure auf aktuell 4 Fluggäste. Entspannter geht es kaum.
Passagierkontrolle. Hi. Flüssigkeiten dabei?
Nö.
Elektronik?
Ja.
Dann bitte einmal aus der Tasche. Die Tasche muss eh nicht durch.
Während ich durch den Körperscanner gehe, wird mein Rucksack vom Band gezogen. Wie in Tegel werde ich zur Nachkontrolle gebeten. Da kommt ein uniformierter Herr von der Seite und schickt 3 der 9 Assistenten in die Pause. Ich soll die Reißverschlüsse meines Rucksacks öffnen. Dann zieht der Kontrolleur ein paar Wollhandschuhe an und greift mit beiden Armen tief in das Hauptfach mit den beiden Messern. Während er sich unten mit den Händen durch den Rucksack wühlt, wandert sein Blick nach oben durch die Weiten des Terminals. Dabei gäbe es im Rucksack viel zu entdecken. Er steht nun weit offen und ich sehe bereits den auffälligen rosafarbenen Griff des Keramikmessers, das er nun mit den Händen freigewühlt hat. Hinter uns zeigt der Röntgenmonitor noch das eingefrorene Bild von meinem Rucksack. Ich kann zwar keine Röntgenbilder lesen, aber der auffällige gelbe Klotz in der Mitte meines Rucksacks könnte das Metallmesser sein. Doch nun hat der Kontrolleur genug und entlässt mich freundlich nickend. Ich gehe hinüber zu dem Herrn, der die Anweisung zur Pause gab. Ich frage ihn nach meinem Flugsteig und schaue dabei auf das Schild an seiner Uniform. Unter seinem Namen steht dort Schichtleiter ISAC International Security.
Die ISAC, Deutsche Luftsicherheit GmbH, erscheint nicht auf der Lünendonk-Liste der 25 führenden Sicherheitsdienstleister. Einer Bitte um Stellungnahme weicht das Unternehmen aus. Obwohl die GmbH eindeutig selbst die Passagierkontrollen betreibt und dafür bezahlt wird, verweist sie auf die Bundespolizei, die unsere Fragen stellvertretend beantworten soll. Auf seiner Webseite fällt das Unternehmen durch markige Sprüche auf.
Wir denken nicht nur wie Flughafen- und Fluglinienmanager. Wir können uns auch in die Mentalität von illegalen Einwanderern und potenziellen Tätern, ob Schmuggler oder Terroristen, hineinversetzen. Um ständig den höchsten Qualitätsstandard zu halten, stellen wir die Sicherheitskonzepte und Modelle, auch unsere eigenen, kontinuierlich in Frage.
Die für Pressearbeit zuständige Dame der Bundespolizei erwidert auf unsere Frage, wie es denn sein könne, dass unser Informant mit gefährlichen Messern durch die ISAC-Kontrollen gelangen konnte.
Den dargelegten Sachverhalt können wir bestätigen. Derzeit laufen hierzu strafrechtliche Ermittlungen. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns während laufender Verfahren nicht äußern.
Ich fotografiere die beiden Messer im Sicherheitsbereich. Nach dem Aufruf für meinen Flug trete ich als letzter Passagier an das Pult vor der Fluggastbrücke. Aber während deren Tür weit offen steht, ist das Personal bereits verschwunden. Ich gehe also einfach durch, ohne die letzte Bordkartenkontrolle, und wandere über den Flugsteig in den Flieger. Dass nun auch die Kontrollen in Frankfurt versagt haben, kann nicht an der Raffinesse meines Tests liegen. Ich habe die Messer wieder einfach unverpackt in meinen gut gefüllten Rucksack gestopft.
In Berlin hatte Staatssekretär Schröder davor gewarnt, solche Schwachstellen bei der Passagierkontrolle öffentlich zu machen. Das war auch sein Grund gewesen, eine Stellungnahme zu den Untersuchungen von Bundespolizei und Europäischer Union zu verweigern.
Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir keine Auskünfte geben können über etwaige Schwächen, die in unserem Sicherheitssystem unter Umständen eingetreten sind. Das würde ja geradezu denjenigen helfen, die beispielsweise terroristische Anschläge planen.
Terroristen kamen allerdings bereits selbst auf den schlichten Gedanken, mit Messern bewaffnet in Flugzeuge zu steigen. Der bekannteste Fall: die Attentäter, die die Flugzeuge in die beiden Türme des New Yorker World Trade Centers steuerten, sollen Teppichmesser mitgeführt haben. Und als im September 2016 in Berlin ein mutmaßlicher IS-Terrorist verhaftet wurde, der den Flughafen Tegel ausgespäht haben soll, zitierte der Rundfunk Berlin-Brandenburg den Leiter des Berliner Verfassungsschutzes mit den Worten: Um einen Terroranschlag zu begehen, reicht beispielsweise schon ein einfaches Küchenmesser. Umso erstaunlicher, dass Messer mit gefährlichen Klingen weder in Tegel noch in Köln oder Frankfurt gefunden werden.
Schick weiter!
Ein Blick ins Internet genügt. Sicherheitsdienste suchen ständig neue Mitarbeiter. Branchenkenner begründen das allgemein mit niedrigen Löhnen. Wer Firmengelände oder Gebäude bewacht, erhält meist kaum mehr als den gesetzlichen Mindestlohn und verbringt seine Wechselschichten oft draußen in der Kälte. Deshalb kündigt wer kann, so schnell wie möglich selbst und sucht sich einen besseren Job. Die Flughafenkontrolleure arbeiten aber zu besseren Konditionen. Sie verdienen nicht nur deutlich mehr, sondern arbeiten auch meist in wohltemperierten Innenräumen. Trotzdem herrscht auch beim Flughafenpersonal eine hohe Fluktuation, die die Teamarbeit erschwert. Verdi vermittelt ein Interview mit einer ehemaligen Luftsicherheitskontrollkraft. Während die sogenannten Sicherheitsassistenten die Passagiere prüfen, untersuchen die Kontrollkräfte die Beschäftigten eines Flughafens. Vom Piloten über die Vorfeldarbeiter bis zu den Duty-Free-Verkäufern. Auch sie müssen immer wieder durch die Körper- und Gepäckscanner, wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz wollen. Allein auf dem Gelände des Frankfurter Airports arbeiten mehr als 80.000 Menschen. Düsseldorf kommt auf rund 20.000 Beschäftigte. An Flughäfen wie Düsseldorf, Frankfurt und Berlin wurden Islamisten erst enttarnt, nachdem sie dort zuvor monatelang in Sicherheitsbereichen oder Flugzeugen gearbeitet hatten. Deshalb ist die Arbeit der Kontrollkräfte genauso wichtig wie die der Assistenten. Unser Informant, nennen wir ihn Kurt Mahler, arbeitete als Kontrollkraft am Flughafen Düsseldorf.
Vorher war ich arbeitslos.
und habe von dem Sachbearbeiter der Arbeitsagentur Vorschläge bekommen. Er hat gesagt, hier, fang am Flughafen an, da wird gerade gesucht. Ja, wir waren da 20 Mann bei unserem Sachbearbeiter damals. Und die haben alle einen Bildungsgutschein für eine Ausbildung zur Luftsicherheitskontrollkraft bekommen. Ja, Massenware halt. Die Gutscheine sind rausgejagt worden, bis zum geht nicht mehr. Ich habe bei der Akademie für Sicherheit und Wirtschaft angerufen und gesagt, pass auf Leute, ich habe hier so einen Bildungsgutschein. Und deren Chef meinte, ja, der Kurs hat zwar schon angefangen, aber es besteht noch die Möglichkeit, dass Sie morgen einsteigen können. Die Ausbildung hat damals 4.000 Euro gekostet. Und deshalb hat dieser Bildungsgutschein eine große Rolle gespielt.
Auch während der Recherche für diesen Beitrag wird auf der offiziellen Webseite der Bundesarbeitsagentur für die Ratinger Akademie für Sicherheit und Wirtschaft und deren Qualifizierungskurse geworben. Allerdings betragen die Gesamtkosten der Ausbildung nun bereits 6.400 Euro, gefördert, also bezahlt durch die Arbeitsagentur. Im Internet bieten unzählige Einrichtungen Fortbildungen und Qualifizierungen im Bereich Luftsicherheit an, meist mit dem Zusatz Förderung mit Bildungsgutschein. Viele Qualifizierungen werden offensichtlich nicht vom Arbeitgeber, sondern aus öffentlichen Mitteln finanziert. Dazu schreibt die Arbeitsagentur, dass hierfür der individuelle Förderbedarf des einzelnen Bewerbers Maßstab und Ansatzpunkt sei.
Der Bewerber wählt selbstständig einen Bildungsträger aus, der das im Bildungsgutschein festgelegte Bildungsziel anbietet.
Mahler erzählt, dass ihm und anderen Kursteilnehmern noch während der Ausbildung Arbeitsplätze versprochen wurden, nämlich als Luftsicherheitskontrollkräfte der Firma Klü am Düsseldorfer Flughafen. Die Arbeitsagentur rät Mahler, das Jobangebot unbedingt anzunehmen. Doch schon bei Arbeitsantritt düpiert der Arbeitgeber seine frisch gebackenen Arbeitskräfte.
Wir sind dann halt hin und haben die Einkleidung bekommen und alles. Aber als wir dann den Dienstplan gesehen haben, war die Motivation fast gegen null. Eigentlich sollten wir 22 Schichten pro Monat haben. Aber wenn dann ein Dienstplan kommt, wo dann nur 5 oder 6 Schichten drauf sind, man hat wirklich nur die 5 oder 6 Tage bezahlt bekommen, die man noch gearbeitet hat. Den Rest sollte man sich halt vom Arbeitsamt holen. Das haben sie mit 10 Mann von uns gemacht. Die sollten zum Amt gehen und sich aufstocken lassen.
Die Firma Klü wird dazu schreiben,
es wurde noch nie ein Mitarbeiter aufgefordert, Leistungen bei der Agentur für Arbeit zu beantragen, weil er nicht auf seine vertraglich zugesicherten Stunden kam. Falls Mitarbeiter nicht voll eingesetzt werden können, wird das zugesicherte Stundenvolumen trotzdem bezahlt.
Unzufrieden nehmen Mahler und seine Kollegen ihre Arbeit auf. Doch bald kommt es noch schlimmer.
Wir hatten damals eine Probezeit gehabt. Der Arbeitgeber konnte innerhalb dieser 6 Monate kündigen, obwohl er sich eigentlich gegenüber dem Arbeitsamt verpflichtet hatte, uns 1 Jahr zu beschäftigen. Nach knapp 3 Monaten habe ich dann meine Kündigung im Briefkasten gehabt. Meine komplette Klasse ist gekündigt worden. Bald wurden aber am Flughafen Düsseldorf wieder mehr Leute gebraucht. Ich habe gesagt, ich möchte sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen.
Tatsächlich wird Mahler nach 6 Wochen Arbeitslosigkeit erneut eingestellt. Diesmal unbefristet. Doch nach weniger als 1 Jahr wird ihm trotzdem erneut gekündigt. Diesmal klagt er sich vor Gericht zurück auf seinen Arbeitsplatz und gründet mit anderen einen Betriebsrat. Anschließend wird er nach draußen auf die Aussichtsterrasse des Flughafens geschickt, wo er Besucher kontrollieren soll. Die Firma Klü bestreitet, dass die Arbeit auf der Aussichtsterrasse etwas mit der Gründung des Betriebsrates zu tun hatte.
Es ist noch nie ein Betriebsrat und/oder angehender Betriebsrat zwangsversetzt worden.
Mahler drängt darauf, an seinen früheren Arbeitsplatz zurückzukehren. Klü schickt ihn hin und her und streicht ihm wieder die Schichten zusammen. Mahler wird krank und unterschreibt nach einem Gespräch mit einem Geschäftsführer einen Aufhebungsvertrag. Mahlers Gewerkschaft Verdi bescheinigt der Klü Security GmbH eine extreme Personalfluktuation. Dazu befragt, schreibt die Firma Klü,
sollten wir als Personaldienstleister gezwungen sein, Personal freizusetzen, so passiert das gemäß Sozialauswahlverfahren. Das heißt, Mitarbeiter mit kurzer Betriebszugehörigkeit werden freigesetzt, um die weiteren Kollegen zu schützen. Die Fluktuation ist branchenüblich und absolut im Rahmen.
Özay Tarim nennt konkrete Zahlen seiner Gewerkschaft Verdi zur Fluktuation der Firma Kötter, deren Mitarbeiter nicht nur in Köln, sondern auch in Düsseldorf die Flugpassagiere kontrollieren.
Was wir feststellen, ist an dem Beispiel Flughafen Düsseldorf. Dort ist der Sicherheitsdienstleister Kötter seit 2004 Auftragnehmer für diese Luftsicherheitsaufgaben. Und wir hatten eine Anzahl von ca. 2200 Beschäftigte, die auf der Personalliste aufgetaucht sind von 2004 bis rund 2015. Im Jahre 2015 haben wir einen Personalbestand gehabt von rund 700. Das heißt, 1500 Menschen müssen in diesen 11 Jahren 2004 bis 2015 gekommen und gegangen sein. Der eine scheidet befristet aus und der nächste wird schon wieder befristet eingestellt. Moralisch, politisch völlig verwerflich, das geht nicht, aber rein rechtlich war das möglich.
Tarim sieht darin auch ein Sicherheitsproblem.
Diese hohe Fluktuation bedeutet eine Gefahr. Nämlich die Menschen nehmen auch das Wissen natürlich mit. Es gibt vielleicht vereinzelt Leute, die dann vielleicht an anderen Flughäfen eine Heimat finden. Aber man kann das nicht mal richtig dokumentieren. 1500 Beschäftigte, das ist eine Menge an Menschen, Menge an Wissen, die auf den Markt gelangen. Und heute in der Internetwelt kann man das ja alles platzieren, alles verbreiten. Und das ist die Gefahr.
Auf Nachfrage wird das Bundesinnenministerium die Verdi-Zahlen anzweifeln, aber keine eigenen Angaben vorlegen. Verdi besteht auf seinen Angaben. Das betroffene Unternehmen Kötter Security erklärt lapidar zur Personalfluktuation am Flughafen Düsseldorf.
Die Vorwürfe zur angeblich hohen Fluktuation und daraus resultierenden Sicherheitsproblemen sind unzutreffend.
Auch unser Informant Landers vom Flughafen Dortmund war trotz seiner Erfahrung von seinem neuen Arbeitgeber STI nach einem Jahr entlassen worden.
Ich habe mich arbeitslos gemeldet. Da sagt mein Arbeitsvermittler: Warum werden Sie denn gekündigt? Ich habe hier eine Stellenannonce vom Flughafen Dortmund, dass die Mitarbeiter für STI suchen. Sie werden gekündigt und die suchen trotzdem Leute? Und auf doof habe ich einfach eine Bewerbung geschickt. Ich war ja sogar bereits ausgebildet und meine Zuverlässigkeitsprüfung war auch noch okay. Aber da kam einfach nur: Nee, wir suchen keine Mitarbeiter.
Verdi nennt einen Grund für die hohe Fluktuation. Mitarbeiter würden befristet eingestellt, damit sie leichter entlassen werden könnten, falls zum Beispiel die Zahl der Flugpassagiere und damit der Personalbedarf des Unternehmens sinkt. Weil Mitarbeiter in der Regel nur maximal 2 Jahre befristet beschäftigt werden dürfen, werden viele Arbeitsverhältnisse relativ schnell wieder beendet. Die Firma Klü bestätigt dann auch, dass eine drohende Entfristung eines Arbeitsverhältnisses und ein stark schwankender Arbeitsanfall dazu führen können, dass immer wieder Angestellte entlassen werden.
Neben auslaufenden Befristungen müssen wir als Personaldienstleister die Auftragslage berücksichtigen. So kann es durch Reduzierung von Auftragsvolumen zu arbeitgeberseitigen Kündigungen sowie durch spätere Erhöhung des Auftragsvolumens auch wieder zu Einstellungen kommen. Wie im aktuellen Manteltarifvertrag Aviation gefordert, wurde eine Betriebsvereinbarung über das Führen eines Arbeitszeitkontos in Höhe von plus minus 50 Stunden geschlossen.
Zu eventuell aus der Fluktuation resultierenden Sicherheitsrisiken befragt, teilt die STI, Security Training International GmbH, mit:
Die Mitarbeiter werden verpflichtet, die erworbenen Kenntnisse nicht an andere weiterzugeben. Dies gilt im Übrigen auch für geheimhaltungspflichtige Informationen an Medienvertreter.
Aber so wie es Mitarbeiter gibt, die Medienvertreter trotz Verbots über ihre Arbeitsbedingungen informieren, ist es nicht ausgeschlossen, dass andere, bewusst oder unbewusst, geheime Informationen über Sicherheitskontrollen an Kriminelle weitergeben.
Noch einmal fliege ich vom Flughafen Köln und habe nun neben den beiden Messern eine Dose mit Pfefferspray eingesteckt. Das Spray setzt die Handlungsfähigkeit herab und ist deshalb ebenfalls laut EU-Verordnung in Flugzeugen verboten. Bei dem ersten Kölner Test war ich noch gespannt, ob ich mit dem einen Messer durchkomme. Nun wünsche ich mir, dass überhaupt mal etwas gefunden wird. Nun sitzt am Monitor eine Frau von Kötter Security und sie wirkt sehr aufmerksam. Während mein Rucksack aus dem Scanner herauskommt, betrachtet sie noch das eingefrorene Röntgenbild. Dann gibt sie ihrem Kollegen am Band ein Zeichen.
Ist das Ihre Tasche?
Ja.
Müssen Sie mal aufmachen. Komplett alles rausholen.
Ja.
Sie haben ein Taschenmesser da drin. Sie haben ein Spray da drin. Das dürfen Sie schon mal nicht mitnehmen, ja? Weil das ein Messer ist. Sie müssen noch ein Taschenmesser da drin haben.
Der Mitarbeiter von Kötter Security greift nach dem Pfefferspray und dem Keramikmesser. Ein bewaffneter Bundespolizist tritt hinzu.
Guten Tag. Wussten Sie, dass Sie ein Keramikmesser in Ihrem Rucksack mitführen?
Keramik, dachte ich, geht, dass man das darf.
Nein, darf man nicht. Okay, letztlich kommt es doch immer noch auf die Länge an. Die ist drüber, definitiv.
Ich muss das alles nochmal durch die Röhre schicken.
Der Assistent will nach dem zweiten Messer suchen. Gemeinsam verteilen wir den Inhalt meines Rucksacks auf drei große Gepäckwannen. Darin wandert mein Handgepäck noch einmal durch den Scanner.
So, und zwar, hier muss irgendwo noch ein Taschenmesser liegen. Ja, da ist es.
Ist das auch nicht erlaubt?
Das ist erlaubt, das ist okay. Da ist eine Säge dabei.
Ja, kann ich das Messer denn dann behalten?
Ich kläre das gleich, einen Moment.
Der Mitarbeiter von Kötter Security weiß nicht weiter. Unsicher betrachtet er das Taschenmesser in seiner Hand, ohne die Klingen und Sägen aufzuklappen. Er schaut herüber zu dem Polizisten. Doch der hat gerade eine andere Idee.
Haben Sie bitte einen Ausweis für mich?
Ja.
Der Polizist verschwindet, um meinen Ausweis zu überprüfen. Der Kötter-Mitarbeiter muss nun allein über das Stahlmesser entscheiden. Die Kontrolle hat ihn bereits viel Zeit gekostet. Nur zwei Bahnen sind geöffnet und an unserer stauen sich die Reisenden. Da gibt der Luftsicherheitsassistent auf.
Darf ich den Rest schon mal einpacken?
Das können Sie alles einpacken.
Ich darf das verbotene Multifunktionsmesser mitnehmen. Schnell stecke ich es weg, denn nun kommt der Polizist mit meinem Ausweis zurück.
Also Ihr Ausweis. Ich gehe jetzt schwer davon aus, dass Sie nicht vorhatten, all die Sachen an Bord der Maschine zu schmuggeln. Das hier müssen wir leider entsorgen.
Das Keramikmesser und das Pfefferspray.
Dann werfe ich das für Sie weg?
Ja.
Vier Tests mit insgesamt 7 verbotenen Gegenständen, von denen nur 2 beschlagnahmt wurden und 5 bis ins Flugzeug gelangten. Diese Ergebnisse legen wir in Berlin dem Bundesministerium des Innern vor.
Jetzt hat die Redaktion Kontakt zu einem Informanten, der hat behauptet, dass es einfach wäre, verbotene Gegenstände wie Messer in den Sicherheitsbereich und in Flugzeuge zu bringen. Und dann hat der Informant entsprechende Fotos der Redaktion zugänglich gemacht. Möchten Sie sich die anschauen?
Selbstverständlich ist das von Interesse für uns. Und wenn Sie so ein Material haben, dann bitte ich Sie auch, uns das zur Verfügung zu stellen. Und dann werden wir natürlich uns das genau angucken.
Das sind die Fotos.
Ihr Foto zeigt es einfach ein Messer, was hier liegt. In einem Flugzeug, das ist natürlich von der Aussagekraft, wie das Messer da reingekommen ist, ob jetzt durch einen Fluggast oder durch einen Mitarbeiter, beispielsweise eine Reinigungskraft oder wen auch immer, nicht aussagekräftig.
Der Informant hat gesagt, er wäre als Flugpassagier aufgetreten.
Ja, selbstverständlich. Dann wäre die Bundespolizei zuständig.
Und wenn das so passiert wäre, dann wäre das ein Verstoß.
Das war ja eine rhetorische Frage. Aber nochmal, wir sind gerne bereit, uns das anzugucken. Und Sie müssten uns dann eben auch die entsprechende Fallkonstellation schildern und uns dann auch am besten mit demjenigen zusammenbringen, der das geschildert hat.
Doch der Tester muss unerkannt bleiben. Obwohl seine Einsätze ausschließlich der Aufdeckung von Missständen dienten, könnten sie strafrechtlich geahndet werden. Vor Redaktionsschluss startet das verbotene Stahlmesser zu seiner letzten, 5. Flugreise. Diesmal von Berlin-Schönefeld.
Einmal aufmachen, bitte.
Klar, kein Problem.
Ich lasse es dann noch einmal durch die Schleuse gehen. So, das war's dann. Danke.
Das Bundesministerium des Innern schreibt später zu den vorgelegten sowie nachgereichten Fotos Es bleibe
bei der Einschätzung, dass allein aufgrund der vorgelegten Fotos nicht festgestellt werden kann, ob verbotene Gegenstände tatsächlich durch ein Kontrollversagen in besonders gesicherte Bereiche deutscher Verkehrsflughäfen verbracht wurden. Es ist strafrechtlich zu prüfen, ob die Fotos entweder verbotene Gegenstände in Sicherheitsbereichen von Flughäfen darstellen oder geeignet sind, dies vorzutäuschen. Die Bundespolizei wurde daher mit der Durchführung entsprechender strafrechtlicher Ermittlungen beauftragt. Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen bitte ich um Verständnis, dass das Bundesministerium des Innern keine weiteren Auskünfte zum Vorgang machen kann.
Wir sagen, dass wir hier ein Berufsbild brauchen, Luftsicherheitsassistent, der umfänglich geschult ist, der auch fortgebildet wird und vor allen Dingen, dass der Personaleinsatz kontinuierlich erfolgt.
Es kann und darf nicht nur alles auf Preis reduziert werden. Dabei bleibt natürlich so eine hoheitliche Aufgabe auf der Strecke.
Es war in den 90er Jahren ja dieser Hype der Liberalisierung. Die Privaten diktieren an den Flughäfen, sie geben den Takt vor.
Die Beweise zeigen ja eigentlich, wir haben hier keine großen Defizite, wir haben hier und da Probleme. Von da hat sich das System bewährt.
Sie hörten Bombensicher, ein Feature über mangelhafte Kontrollen an deutschen Flughäfen von Achim Nuhr. Es sprachen Stefan Hundstein, Martin Engler, Sascha Nathan, Moritz Bliquet, Martin Rentsch, Paula König und Niklas Hugendick. Ton und Technik Ursula Portyra und Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2017.